Advent aus einem gottzentrierten Blickwinkel. Der Trend in der heutigen Christenheit ist, dass man den christlichen Glauben aus einem menschenzentrierten Blickwinkel sieht. Der Mensch steht häufig im Glauben und im Gottesdienst im Mittelpunkt. Doch von der Bibel her steht Gott, Jesus Christus und die Heilige Schrift im Zentrum. Deshalb heute Advent aus einem gottzentrierten Blickwinkel. Römer 8, Vers 3. Das tat Gott. Er sandte seinen Sohn. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Auch dieses Jahr feiern die Menschen auf allen Erdteilen wieder das Fest der Freude und das Fest der Liebe. Und Weihnachten ist auch zu Recht das Fest der Freude, denn Jesus wurde im Stall von Bethlehem geboren und die Engel verkündeten nicht nur damals den Hirten auf dem Felde, sondern auch allen Menschen eine große Freude in Jesus Christus. Lukas 2, Vers 10. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wenn diese Botschaft wirklich verstanden wird, dann wird das Herz eines Menschen mit großer Freude erfüllt. Und das nicht nur an Weihnachten. Die Bibel redet hier nicht von einer rein gefühlsmäßigen Freude, sondern die Schrift redet hier von einer geistlichen und von einer göttlichen Freude. Wer die Rettung in Jesus Christus wirklich erkannt und verstanden hat und auch geglaubt hat, dem wird diese Freude Gottes das ganze Jahr über hinweg begleiten und nicht nur an Weihnachten. Aber wir fragen uns, warum kommt diese Freude, von der die Schrift hier redet, bei vielen Christen gar nicht wirklich auf? Warum findet diese Weihnachtsfreude in der Christenheit so häufig gar nicht statt? Und wir fragen uns, wie kommt das? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil viele die Weihnachtsbotschaft nur oberflächlich oder ungenau hören und verstehen. Viele, und hier müssen wir auch sogenannte Fromme und Christen mit hineinnehmen, viele wissen nicht genau, welchen Nutzen sie davon haben, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Ich nehme hier auch ganz bewusst viele Christen und Fromme mit hinein. Unter ihnen gibt es viele wohlmeinende Menschen, die schon irgendwo ernsthaft versuchen, die Geburt Jesu würdig zu feiern. Sie hören und glauben auch, dass Jesus im Stall von Bethlehem geboren worden ist. Sie hören die Botschaft der Engel, große Freude. Aber es geht Jahr um Jahr dahin, ohne dass viele, auch Christen, wirklich erkennen, welchen Dienst Jesus ihnen erwiesen hat. Dieses Ereignis, dass Jesus in die Welt gekommen ist, das ist das größte Ereignis in der ganzen Weltgeschichte. Und dieses Ereignis geschah uns zugute, so sagt es das Evangelium. Und nun ist es unsere Aufgabe, dass wir mit allem Ernst versuchen zu verstehen, was das Evangelium sagt. Was ist die Botschaft des Evangeliums, als Gott seinen Sohn in die Welt sandte? Wir müssen es versuchen, genau und mit Ernst verstehen, sonst werden auch wir an Weihnachten leer ausgehen, ohne Freude. Und wenn wir die Botschaft des Evangeliums genau verstehen, dann kann auch bei uns, bildlich gesprochen, das ganze Jahr über die Weihnachtsfreude da sein. Und dieser Bibeltext, der redet hier davon. was das Evangelium sagt und wie wir es verstehen sollen. Der Text ist nur kurz, ein einziger Vers. Aber dieser Vers sagt sehr genau aus, welche Gnade und welchen Segen wir aus dem Evangelium ziehen können. Ja, welchen Nutzen haben wir davon, dass Gott Jesus in die Welt gesandt hat? Die Weihnachtsbotschaft oder das Evangelium sagt, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Und wir wollen hier das Evangelium, das hier da drin steht, der Reihe nach durchgehen. Was tat Gott, als er seinen Sohn sandte? Und welchen Nutzen ziehen wir als Christen daraus? Wir betrachten als erstes, was dem Gesetz unmöglich war. Das tat Gott. Jesus wurde vor 2000 Jahren in diese Welt gesandt mit, menschlich gesehen, einer unmöglichen Mission. Denn Jesus sollte etwas tun, was vor ihm und nach ihm kein Mensch auf dieser Erde getan hat, was keinem Menschen jemals gelungen war. Jesus war nämlich unter das Gesetz gestellt, also unter die 10 Gebote, und er war der einzige Mensch, der die 10 Gebote, das Gesetz, vollkommen erfüllt hat. Also, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott durch Jesus Christus. Dem Gesetz war es unmöglich, auch nur einen einzigen Menschen dazu zu bringen, dass er das Gesetz vollkommen hält und erfüllt und damit gerecht ist. Außer Jesus Christus. Und Jesus hat dieses Gesetz vollkommen erfüllt. Jesus hat nie gelogen. Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Und das sehen wir, wenn wir die Evangelien in der Heiligen Schrift lesen. Betrachten wir das Leben von Jesus. Er war vollkommen rein, ohne jede Sünde. Jesus hat Gott, seinen Vater im Himmel, alle Zeit bedingungslos geliebt. Und Jesus hat auch alle Menschen bedingungslos geliebt. Und welcher Mensch könnte von sich so etwas behaupten, dass er das getan hat? Jesus wurde auch nicht wie Adam durch die Versuchung überwunden, sondern Jesus hat in der Versuchung standgehalten. Denken wir hier an Lukas 4. Dort lesen wir, dass Jesus dreimal in der Wüste versucht worden ist. Und wir sehen, er hat dabei nicht gesündigt, sondern er hat in der Versuchung widerstanden. Also ganz anders als Adam. Das ist keinem einzigen Menschen außer Jesus jemals gelungen. Und deshalb müssen wir hier in Jesus mehr sehen als nur einen guten Menschen oder ein Vorbild für uns. Jesus ist mehr, er ist der Sohn Gottes. Er hatte göttliche Kräfte. Und deshalb konnte er auch das Gesetz vollkommen halten. Und das sehen wir schon daran, als die Geburt Jesu angekündigt worden ist der Maria, da sagte der Engel, dass dieses Kind, das der Maria geboren wird, einmal Gottes Sohn genannt werden sollte. Und da sehen wir, Jesus hat übermenschliche, er hat göttliche Kräfte. Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Und aufgrund dieser Kraft Gottes konnte er auch das Gesetz vollkommen halten. Oder denken wir auch die Weihnachtsbotschaft, die ja bereits schon im Alten Testament geschrieben steht, in Jesaja Kapitel 9. Denken wir hier an die Titel, die dort Jesus verliehen werden. Dort heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann kommen 4 Titel, die dort Jesus gegeben werden. Als erstes, Jesus ist der Pele Joetz, der wunderbare Ratgeber. Dann wird er als El Gibor bezeichnet, als starker Gott. Und welchem Menschen hat man jemals einen solchen Titel verliehen? Starker Gott. Oder noch weiter, der dritte Titel ist Aviat, das ist der ewige Vater. Und als viertes wird Jesus als der Sar Shalom bezeichnet, der Friedefürst. Und dann heißt es weiter, nachdem hier die göttliche Kraft und Majestät Jesu ausgedrückt worden ist. Und dann heißt es weiter in Jesaja 9, Vers 3. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Das drückende Joch auf unserer Schulter, und das ist nichts anderes als die Drohung des Gesetzes. Das ist nichts anderes als das strafende Gesetz, das permanent unser Gewissen immer plagen möchte. Und diese Worte, die stammen aus dem Sklavendienst. Mit dem Joch auf der Schulter und mit dem Stecken des Treibers, da wurden damals Sklaven gezwungen, dass sie schwere Steine schleppen, dass sie schwere Lasten tragen. Und das ist hier ein Bild für das Gesetz. Zu welchem Zweck wurde Jesus in die Welt gesandt? Gott tat das, was das Gesetz nicht konnte. Er verdammte nämlich die Sünde im Fleisch, heißt es hier. Das konnte das Gesetz nicht tun. Gott verdammte die Sünde im Fleisch. Und wir fragen uns, was bedeuten diese wunderlichen Worte hier aus der Bibel? Durch Jesus Christus ist der Sklavendienst beendet. Er hat das drückende Joch von unserer Schulter genommen. Er hat uns von den Anklagen des Gesetzes befreit. Im Evangelium, da liegt eine wunderbare und trostreiche Nachricht. Das Gesetz konnte uns nicht zur Gerechtigkeit führen und vor Gott angenehm machen. Aber Jesus hat das getan. Und das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und diese Sache ist von der Schrift relativ offensichtlich, wenn man die Bibel liest. Dass Jesus Christus alle Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt hat, weil es gibt einige Bibelstellen, die das ganz deutlich und eindeutig sagen. Und dennoch schafft es der Widersacher bei vielen Christen hier, Verwirrung anzustiften. Obwohl es so klar ist, dass Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat und eine vollkommene Gerechtigkeit erworben hat, wenn es dann in das praktische Glaubensleben hineingeht, schafft es der Widersacher immer wieder, die Gedanken der Christen hier zu verwirren und die Sache undurchsichtig zu machen. Im Prinzip wissen die meisten Christen, dass Jesus uns vor dem Fluch des Gesetzes am Kreuz befreit hat. Jesus hat unsere Sünde getragen. Das ist von der Schrift offensichtlich und auch kleine Kinder verstehen das schon sehr schnell. Aber dann kommt der Teufel sehr schnell an und versucht uns den ganzen Trost des Evangeliums wieder wegzunehmen. Manche sagen, ja, das ist alles wahr, ich weiß es. Jesus Christus hat uns die Last des Gesetzes abgenommen. Aber was hilft mir das? Was hilft mir das? Ich weiß zwar, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat, aber wenn ich in mein Glaubensleben hineinschaue, ja, sind an vielen Punkten doch keine Veränderungen oder Besserungen eingetreten. Da ist immer noch die Sünde, die mich belastet. Und was hilft es mir, dass Jesus das ganze Gesetz getragen hat? Ich weiß, dass der Herr an dieser oder jener Stelle oder die Bibel sagt, ich soll mich so oder so verhalten. Ich weiß es ganz genau, aber ich bin von gewissen Dingen nie wirklich frei geworden. Ich weiß, Jesus hat hier das Gesetz erfüllt, aber wenn ich mein Glaubensleben hineinschaue, da sehe ich an vielen Punkten, wo das noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Und dann kommt der Zweifel, wenn man in seinem eigenen Leben an manchen Punkten auch noch sieht, wie die Sünde wirksam ist. Und dann beginnt man an dem Verdienst Christi zu zweifeln. Und dann kommt der Teufel sehr schnell an und versucht einem dann den Trost des Evangeliums wegzunehmen. Dann schaut man nur noch sozusagen auf die Punkte, wo man Schwierigkeiten mit der Sünde hat, aber sieht dann nicht mehr, dass eben Christus alles für uns erfüllt hat. Dass Jesus Christus uns eine vollkommene Gerechtigkeit erworben hat. Vielleicht kennen wir dieses Denken. Und da sagt dann hier eben dieser Text aus Römer 8,3, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, als er seinen Sohn sandte. Wir müssen uns hier vor Augen halten, wie das Gesetz wirkt. Das Gesetz fordert immer vom Menschen. Das Gesetz treibt den Menschen. Das Gesetz bestraft den Menschen. Das Gesetz macht uns immer wieder ein schlechtes Gewissen. Und das ist auch die Aufgabe des Gesetzes. Dazu hat Gott es gegeben. Denn durch das Gesetz stellen wir ja fest, dass wir Sünder sind. Durch das Gesetz stellen wir fest, dass wir eben der Gerechtigkeit Gottes ermangeln. Durch das Gesetz stellen wir eben fest, dass wir das Gesetz nicht halten. Durch das Gesetz wird die Sünde offenbar. Und darauf treibt uns das Gesetz. Und das sieht man auch, dass nicht wenige Christen und fromme Leute dann plötzlich von dem Gesetz, wenn sie sehen, wie weit sie doch dahinter zurückstehen, dass viele Christen dann da von dem Gesetz getrieben werden. Sie sehen die Forderungen des Gesetzes und die Strafen, die das Gesetz auferlegt, wenn man es übertritt. Und dann kommt das schlechte Gewissen, man fühlt sich schuldig. Und um das wieder wettzumachen, wird man angetrieben durch das Gesetz. Man fängt an, sich abzumühen, man fängt an, sich anzustrengen. Und je mehr man sich bemüht, und ich denke, das haben schon viele Christen festgestellt, je mehr man dann anfängt, wenn man vom Gesetz getrieben wird, sich anzustrengen, umso größer wird das eigene Versagen und Scheitern. Und die Bibel sagt uns auch, warum das so ist. Weil das Fleisch geschwächt ist, heißt es hier in Römer 8, Vers 3. Wir versagen am Gesetz, weil das Fleisch geschwächt ist. Oder wörtlich aus dem Grundtext kann man auch lesen, weil das Fleisch kraftlos ist. Man kann es auch so sagen, als Nachkommen von Adam und Eva sind wir unter das Gesetz versklavt. Und wir haben keine Möglichkeit von uns aus dieser Sklaverei wieder freizukommen. Das Gesetz kann uns nicht zu einem gerechten und vor Gott wohlgefälligen Leben führen. Es kann es nicht. Warum? Römer 8, Vers 3. Weil das Fleisch dazu keine Kraft hat. Das ist so wie jemand, der zu einer lebenslangen Strafe verurteilt worden ist und im Gefängnis sitzt. Er kommt Zeit seines Lebens nie wieder raus. Und so sind wir Zeit unseres Lebens unter das Gesetz getan. Es knechtet uns zu ewiger Gefangenschaft. Und hier kommt jetzt das Evangelium Gottes, nämlich der Ausweg. Der Ausweg aus dieser lebenslangen Knechtschaft unter dem Gesetz. Wie kann ein Gefangener, der eine lebenslange Strafe hat, wieder aus dem Gefängnis herauskommen? Es gibt nur einen Weg, in dem er begnadigt wird. Und genau das macht auch Gott. Wir sind frei geworden durch Jesus Christus, indem wir begnadigt worden sind. Und wenn das wirklich geschehen ist, wenn wir das verstanden haben und auch im Glauben, wenn das unser eigen geworden ist, dann muss doch Freude aufkommen. So denke ich jetzt einfach mal ganz logisch. Ich stelle mir jetzt den Gefangenen vor, der lebenslänglich im Gefängnis sitzt und sich irgendwo vielleicht dann nach ein paar Monaten oder Jahren darauf eingestellt hat, meine Strafe steht fest, ich komme bis zu meinem Lebensende nicht mehr raus. Und auf einmal kriegt er ein Schreiben durch die Gitter, da steht dann drauf, begnadigt, freigelassen. Also da denke ich mir, der wird sich doch freuen müssen durch die Begnadigung. Und so müsste es uns Christen doch auch gehen. Deshalb ist mit dem Evangelium Freude verbunden. Die Botschaft der Engel, wir verkünden euch große Freude durch das Evangelium. Und Jesus Christus ist dieser Mann, der uns aus der Knechtschaft des Gesetzes herausgeholt hat. Diesen Mann hat Gott in die Welt gesandt. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er hat nämlich die Strafe des Gesetzes am Kreuz getragen. Und er hat in seinem Leben und Sterben auch das Gesetz vollkommen erfüllt. Das müssen wir beide sehen. Also nicht nur, dass er die Strafe des Gesetzes getragen hat, sondern er hat es auch mit seinem Leben vollkommen eingehalten und erfüllt. Und wenn man das von der Schrift wirklich versteht und auch im Glauben für sich persönlich annimmt, dann muss zwangsläufig diese Freude im Herzen eines Menschen aufkommen. Es sind hier zwei Dinge. Also einmal dieses intellektuelle Verstehen, dass ich wirklich verstehe durch meinen Verstand, was Jesus für mich getan hat. Das ist das eine, aber eben auch das andere. Es hat noch einen geistlichen Aspekt. Ich muss es auch von Herzen glauben, was der Heilige Geist und das Wort Gottes wirkt. Wenn man es nur rein, sage ich mal, intellektuell versteht, und da gibt es ja viele in der Christenheit, die durchaus wissen, warum Jesus in die Welt gekommen ist und warum er gestorben ist. Aber dieses Intellektuelle ist zwar notwendig, dass ich es verstehe, aber es reicht nicht aus. Eben auch dieser geistliche Aspekt, ich muss von Herzen daran glauben, dass es auch für mich persönlich geschehen ist. Und das waren ja auch ganz wesentliche Worte von Martin Luther. Er sprach über das Evangelium pro me auf Lateinisch, also für mich. Das tat Gott, er sandte Jesus Christus, und Luther sagt, aber auch ein wesentlicher Aspekt ist, dass ich es nicht nur intellektuell verstehe, sondern auch geistig für mich, dass er es für mich getan hat und dass ich es von Herzen für mich persönlich glaube und auch annehme. Und das ist der Hauptinhalt des Evangeliums. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, und das, was das Gesetz eben nicht vollbringen konnte, das hat Jesus getan, und ich soll es persönlich glauben. Und davon legen alle Propheten im Alten Testament Zeugnis ab. Oder im Neuen Testament schreiben alle Apostel davon. Das ist die ganze Botschaft der ganzen Heiligen Schrift. Und Paulus fasst diese Wahrheit des Evangeliums im Neuen Testament dann mit folgenden Worten zusammen in Galater 4,4. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, also wir, die wir unter dem Gesetz versklavt waren, damit er die erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Und Römer 10, Vers 4 sagt dann noch, denn Christus ist das Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Warum musste das Gott auf diese Art und Weise tun? Und warum kann der Mensch nichts dazu beitragen? Und auch darauf antwortet unser heutiger Bibelvers. Warum Gott ausgerechnet diesen Weg gehen musste und der Mensch dabei völlig ausgeklammert ist. Punkt 2. Das tat Gott, weil wir durch das Fleisch geschwächt waren. Warum versagt das Gesetz an uns? Warum bringt das Gesetz bei uns keine Frucht hervor? Warum führt uns das Gesetz nicht zu Gerechtigkeit und Heiligkeit? Hier ist die Antwort, Römer 8, Vers 3, weil das Fleisch zu schwach ist. Das Fleisch ist zwar stark, darin Böses zu tun, und das Fleisch ist stark im Übertreten des Gesetzes, aber im Hinblick auf Versuchung und auf Gottes Gebote halten, da ist das Gesetz zu schwach. Ich habe als Jugendlicher sehr gerne mit Ton gearbeitet. Und da muss man sich ja dann beeilen, weil der Tonklumpen wird ja nach einer gewissen Zeit hart. Und jetzt mal angenommen, ich habe die perfekten Werkzeuge, um Ton zu bearbeiten. Und ich bin auch sehr geschickt da drin. Ich habe da die gewisse Fingerfertigkeit dafür. Aber wenn der Tonklumpen dann mal zu hart ist, dann nützt mir das alles nichts. Dann nützt mir mein ganzes Geschick und die besten Werkzeuge, es nützt nichts mehr. Der Tonklumpen lässt sich da nicht mehr bearbeiten. Und genauso ist es auch mit dem Gesetz. Der Mensch kann sich anstrengen, wie er will, er kann sich die besten Vorsätze nehmen, und bald stehen wir ja wieder vor einem neuen Jahr, und viele machen das ja dann an Silvester, machen sich dann Vorsätze für das neue Jahr, und es dauert nicht lange, dann bricht man die eigenen Vorsätze wieder. Man kann weinen, man kann schwitzen, man kann beten. Man kann auf den Knien auf dem Boden herumrutschen, oder man kann es machen wie Luther, der hat ja nicht mehr im Bett geschlafen, sondern auf dem harten Steinboden ohne Matratze. Man kann sich anstrengen, wie man will, und es dauert nicht lang und irgendwann kommt die nächste Versuchung und dann gibt es kein Halten mehr. Und trotz aller Anstrengungen und Vorsätze wird der Mensch wieder und wieder sündigen. Und nicht wenige sind darin schon verzweifelt. Denken wir an Luther. Kam an den Rande des Todes. In diesen Bemühungen, eben auf dem Weg des Gesetzes, vor Gott wohlgefällig zu werden. Man kann die Sünde auch ganz bitter bereuen. Aber der Mensch wird wieder und wieder sündigen. Der Mensch ist ein Gesetzessklave. Wir sind unter das Gesetz versklavt und verkauft, so sagt es die Schrift. Das ist eine Tatsache. Und dann könnte man jetzt vielleicht auf den Gedanken kommen, naja, dann liegt das Problem eben am Gesetz. Das Material ist einfach schlecht. Doch die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, das Gesetz ist gut und heilig. Also am Gesetz kann es nicht liegen. Das Gesetz wurde auf dem Berg Sinai gegeben und Gott selbst hat es mit seiner eigenen Hand auf Steintafeln geschrieben. Das Gesetz kommt also direkt von Gott. Und wie kann da das Gesetz schlecht sein? Und das Gesetz ist genauso gerecht und heilig wie Gott selbst. Aber das Gesetz kann den Menschen nicht zu einem Gott wohlgefälligen Leben führen. Grund? Weil das Fleisch zu schwach ist. Dann kommt einem vielleicht jetzt der nächste Gedanke. Und der eine sagt, na, wenn das so ist, dann kann ich ja gar nicht das tun, was ich soll. Ich habe gar nicht die Kraft und die Fähigkeit dazu. Ja, genau, so ist es auch. Und dann fragt sich der eine oder andere, ja, wie kann dann Gott etwas von mir fordern, was ich gar nicht tun kann, wozu ich gar nicht die Kraft habe? Und dann sagt der Nächste, ja, ist es nicht so, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat, so dass wir doch selbst entscheiden können, ob wir das Gute oder das Böse tun? Und auch hier müssen wir von der Bibel sagen, das Wort freier Wille, das ist nur noch eine Erinnerung an das Paradies, eine Erinnerung an die Tage vor dem Sündenfall. Damals hatte der Mensch auch noch einen freien Willen. Adam und Eva konnten entscheiden zwischen Gut und Böse. Sie konnten entscheiden, ob sie jetzt vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen oder nicht. Aber in dem Moment, als die beiden von der verbotenen Frucht gegessen hatten, da war es mit dem freien Willen vorbei. Von da an, von diesem Tag an, ist der freie Wille in keinem einzigen Menschen mehr gefunden worden. Von da an, nach dem Sündenfall, da konnte der Mensch nur noch so sprechen, wie wir das auch von Paulus lesen in Römer 7. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Und auch hier sehen wir es wieder, wie der Mensch durch sein Fleisch geschwächt ist. Er hat zwar das Wollen, aber das Vollbringen kann er nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist der Mensch, der unter dem Gesetz versklavt ist. Und dieser Zustand ist eine Folge des Sündenfalles. Unser Fleisch ist durch den Sündenfall geschwächt und deshalb können wir auch kein Gott wohlgefälliges Leben mehr durch das Gesetz führen. Und es gibt Menschen, die gehen an dieser Tatsache zugrunde. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil sie das Wort Gottes einseitig sehen. Sie sind zu stark auf das Gesetz fixiert und haben nicht das Evangelium im Auge. Wir haben zwei Augen. Das eine Auge muss auf das Gesetz gerichtet sein, denn das Gesetz zeigt uns unsere Sündhaftigkeit, hält uns unsere Sündhaftigkeit vor Augen. Das Gesetz zeigt uns eben die Schwäche unseres Fleisches. Aber wie gesagt, wenn wir hier nur einäugig sind im Geistlichen und nur auf das Gesetz schauen, haben wir ein Problem. Und das führt viele Menschen in die Verzweiflung. Deshalb müssen wir das andere Auge auf Christus richten, auf das Evangelium. Und im Evangelium sehen wir das Verdienst Jesu Christi. Dort sehen wir, was er uns am Kreuz von Golgatha erworben hat. Eine vollkommene Gerechtigkeit. Und die muss ich im Glauben für mich persönlich annehmen. Durch das Gesetz wissen wir, wie wir sein sollten. Wir wissen, wie Gott den Menschen haben möchte und wie Gott den Menschen in Gerechtigkeit und Heiligkeit einmal gedacht hat. Also wir sehen sozusagen das Idealbild durch das Gesetz, wie der Mensch sein sollte. Und die Leute, die jetzt eben hier einseitig sind und das Evangelium nicht im Auge haben, die werden jetzt durch das Gesetz angespornt oder auch angetrieben, danach zu leben. Sie haben ständig das Bild, das Idealbild vor Augen, wie der Mensch sein sollte. Und sie versuchen mit Eifer danach zu leben, aber das ist nur ein Phantombild. Seit dem Sündenfall ist das nicht mehr möglich, dass der Mensch in vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit leben kann. Sie bemühen sich und sobald sie nach diesem Idealbild greifen wollen, ist es auch schon wieder verschwunden. Also der vollkommene, gerechte und heilige Mensch ist nur noch ein Fantasiegebilde nach dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall wurde in keinem Menschen mehr Heiligkeit und Gerechtigkeit in vollkommener Weise mehr gefunden. Mit einer einzigen Ausnahme. Jesus Christus. Und deshalb brauchen wir Jesus auch als Stellvertreter. Weil er nämlich eine vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit für uns erworben hat und diese wird uns im Glauben angerechnet. Da wollen wir jetzt im nächsten Punkt noch weiter drauf eingehen. Punkt 3. Gott verdammte die Sünde im Fleisch. Also dem Menschen war es unmöglich, das Gesetz zu halten. Der Grund haben wir jetzt in Punkt 2 gesehen, weil der Mensch durch sein Fleisch zu schwach dazu ist. Und jetzt sehen wir die Lösung und Antwort Gottes darauf. Gott verdammte die Sünde im Fleisch. Und an diesem Punkt wäre es jetzt für den Menschen gesund und heilsam, wenn er seine menschlichen Bemühungen hier aufgeben würde. Wenn wir einfach anerkennen und zur Erkenntnis nehmen, was die Schrift sagt, wir können nicht mehr vollkommen und heilig in uns werden, weil das Fleisch zu schwach ist. Der beste Weg ist hier, unser Kämpfen aufzugeben, vor Gott zu kapitulieren und diese Wahrheit und Tatsache anzuerkennen. Wir können mit unseren Mitteln nichts mehr dazu tun, dass wir vor Gott vollkommen und heilig werden. Sondern wir sollen anerkennen, das, was Gott getan hat. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch. Also das, was wir gar nicht tun können, was für uns unmöglich ist, das hat Gott ja schon bereits getan. Und das ist hier auch der Knackpunkt im Glauben, dass man das erkennt. Und jeder, der sich Christ nennt, der muss sich irgendwann einmal diese Frage stellen: Habe ich jemals wirklich geglaubt, dass Gott das Heilmittel uns bereits gegeben hat in Jesus Christus? Habe ich das jemals wirklich persönlich für mich geglaubt? Viele zweifeln nicht an der Aussage, dass Jesus für sie starb. Das ist das eine. Aber das andere ist das: Haben wir auch wirklich persönlich jemals wirklich daran für uns geglaubt? Glauben wir, dass Jesus sein Leben auch für mich ganz persönlich dahingegeben hat? Glaube ich, dass Jesus auch das Gesetz für mich erfüllt hat und dass ich seine vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit im Glauben angerechnet bekomme? Glaube ich das auch wirklich für mich persönlich? Wenn das so ist, wenn ich das wirklich glaube, dann müsste doch dieses Joch des Gesetzes von meinen Schultern weg sein. Dann müsste mein Gewissen doch frei werden. Weil wenn ich durch das Gesetz und mein Versagen und Scheitern angeklagt werde, dann kann ich doch sagen, das ist so, ich habe versagt, aber ich habe einen Stellvertreter, der für mich hier in Riss getreten ist, Jesus Christus. Er hat das Gesetz für mich erfüllt. Da müsste mein Gewissen doch frei werden, wenn ich das wirklich persönlich glaube. Aber wir haben immer wieder das Problem, der Teufel geht immer noch wie ein brüllender Löwe umher und versucht unsere Gedanken hier zu verwirren. Dass man zwar in gewisser Weise weiß, was die Schrift sagt, aber irgendwo geht die Klarheit manchmal verloren. Und dann gibt es leichte Verschiebungen von der Schrift her und schon ist man irgendwo im Loch drin und hat es nicht mehr klar vor Augen, wie hier Gesetz und Evangelium miteinander zusammenhängen. Also unser Gewissen müsste doch durch das Evangelium frei werden, weil keine Anklagepunkte mehr da sind. Weil Jesus hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Was das Gesetz von uns fordert und was wir gar nicht erfüllen können, das hat Jesus ja bereits am Kreuz getan. Und da müsste bei uns doch Freude in unserem Herzen aufkommen, dass wir da frei sind. Und Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wir müssten Jesus von Herzen dankbar sein, müssten uns darüber freuen, was er getan hat. Und sogar die kleinen Kinder in der Sonntagsschule, die wissen das schon und verstehen das auch, dass Jesus auch für sie kam und am Kreuz gestorben ist. Aber die Frage ist, tun wir das nicht nur verstandesmäßig irgendwo nachvollziehen, sondern der geistliche Aspekt, glauben wir das auch wirklich persönlich? Das ist die Frage. Das eine ist, dass man es verstandesmäßig erkennt, was Gott getan hat in Christus. Und das andere ist, dass man es persönlich glaubt. Gehen wir mal davon aus, dass wir das Evangelium wirklich verstanden haben und dass wir es auch von Herzen glauben. Und nun kommt noch ein weiterer wesentlicher Punkt. Aus diesem Glauben heraus müssen wir dann auch leben. Das ist wie bei einem Kind, das irgendwann mal geboren worden ist. Das bleibt ja dann nicht an dem Punkt der Geburt stehen, sondern das Kind lebt ja dann auch in dem Leben, das ihm geschenkt worden ist. Und so ist es auch bei Christen. Sie sind durch die Wiedergeburt sozusagen in die Welt Gottes hineingeboren worden, durch den Glauben. Und jetzt müssen sie natürlich auch leben in dem Glauben. Und auch hier geschieht wieder bei nicht wenigen Christen eine gedankliche Verwirrung. Und zwar einfach dadurch, dass die Sünde noch in uns wohnt. Die Sünde ist zwar vergeben und Jesus hat für die Sünde bezahlt, aber sie ist immer noch gegenwärtig, sie ist immer noch anwesend. Und die Sünde ist eine Macht und Kraft. Und wir merken ja manchmal, wie die Sünde sich in uns regt und gerne anfangen möchte zu wirken. Sie ist noch da, sie ist anwesend, eine Realität. Und auch hier, durch diese Tatsache, werden Christen manchmal vom Widersacher verwirrt. Und deshalb müssen wir auch von der Bibel sehen, wie wir mit dieser Realität umgehen sollen, dass die Sünde eben noch anwesend ist. Und hier passiert leider Folgendes, dass nicht wenige wohlmeinende Christen wieder unter die Knechtschaft des Gesetzes geraten. Sie fangen jetzt mit guten Vorsätzen und wohlmeinend an, gegen alles anzukämpfen und gegen alles zu streiten, was der Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi widerspricht. Sie aktivieren alle ihre, ich sag mal, religiösen Kräfte, die sie in sich tragen, und werden jetzt eiferer für die Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi, aber jedes Mal erleiden sie in ihren Versuchen und Anstrengungen eine Niederlage und fallen dabei auf die Nase. Und das bringt nicht wenige in die Verzweiflung. Es ist ja auch irgendwo frustrierend, wenn man jedes Mal immer wieder scheitert. Und es kann einen wirklich dann auch schon zur Verzweiflung bringen, wenn man merkt, man tut geistig ja immer wieder scheitern an den Geboten Gottes. Und da gibt es dann manche, die versuchen das dann einfach irgendwie zu überspielen, und da gerät man dann relativ schnell in die Heuchelei hinein und einfach durch eine gewisse äußerliche Frömmigkeit versucht man die Sünde, die eben noch in einem da ist und wirksam ist, versucht man einfach durch eine gewisse Frömmigkeit zu überspielen, in ähnlicher Weise, wie das die Pharisäer gemacht haben. Nur gelingt es nicht und irgendwann kommt es halt an verschiedenen Punkten mal raus. Und wir erleben das manchmal auch mit Geschwistern, wo dann ganz plötzlich, obwohl ein frommer äußerer Anschein da ist, ganz plötzlich irgendwo mal eine Sünde ausbricht. Ja, und dann spricht man dann den Bruder, die Schwester drauf an, und dann kommt die Antwort, naja, ich bin halt immer so und ich kann mich nicht ändern. Und das stimmt in gewisser Weise auch, dass wir so sind und uns nicht ändern können, aber das Wort Gottes, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja das Wort Gottes, das führt eine Veränderung herbei. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie sollen wir jetzt damit umgehen, dass wir uns eben von uns aus selbst nicht ändern können, dass die Sünde noch da ist, aber dass Gott gesagt hat, dass er uns durch sein Wort verändern wird. Wir wissen es, solange wir noch nicht im Himmel sind, bleiben wir Zeit unseres Lebens Sünder. Wir sind zwar von der Sünde freigesprochen, aber wir bleiben noch Sünder. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um? Und nehmen wir wieder mal ein Beispiel von einem, der im Gefängnis sitzt. Diesmal ein Mörder. Er wurde zum Tode verurteilt. Er sitzt im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Und wenn jemand an diesem Punkt angelangt ist, dann gehört er nicht mehr offiziell zur bürgerlichen Gesellschaft. Man hat ihn weggeschlossen und im Prinzip für die Menschen, die draußen sind, ist er sozusagen so gut wie tot. Obwohl er noch lebt, ist er sozusagen für die bürgerliche Gesellschaft wie ein Toter. Und wenn man jetzt diesem Mann, auch wenn er jetzt hinter Schloss und Riegel sitzt, zu nahe kommt, dann hat er immer noch die Fähigkeit, jemandem Schaden zuzufügen. Das mörderische Potenzial, das in ihm ist, ist ja noch da. Aber dadurch, dass er jetzt im Gefängnis sitzt, sozusagen kann er der Gesellschaft nichts mehr anhaben. Er ist für die Gesellschaft sozusagen wie ein Toter. Oder anders gesagt, er ist ein lebendiger Toter. Und genauso ist das auch mit der Sünde. Die Sünde bleibt in unserem Fleisch zurück, bis wir beim Herrn im Himmel sind. Und somit sind wir in der Lage, jede Art von Sünde zu tun. Wir sind in der Lage, jedes Werk des Fleisches hervorzubringen. Angefangen von Lieblosigkeit über Lüge, Ehebruch bis hin zum Mord. Und dafür haben wir ja auch zahlreiche Beispiele in der Bibel von Gottesmännern, die in die verschiedensten Sünden hineingefallen sind bis zum Mord. Denken wir da nur an David, Ehebruch und Mord. Also wir sind in der Lage, jede Art von Sünde zu tun. Wir sind sozusagen auch lebendige Tote. Wir sind zwar für die Sünde tot, weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist und uns von der Sünde errettet hat, aber die Sünde wohnt sozusagen noch in uns und ist noch lebendig und kann jederzeit wirksam werden. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und hier gibt es zwei Dinge zu beachten. Als erstes müssen wir sehen, wenn wir die Sünde an uns wahrnehmen, ist das zwar eine Realität, aber die Sünde kann uns nicht mehr in die Verdammnis bringen. Römer 8, Vers 1. So gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind sozusagen für die Sünde tot. Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben und sie kann uns nicht mehr verdammen, weil die Sünde am Jesu eigenen Leib am Kreuz getötet worden ist. Aber dennoch ist sozusagen durch den alten Menschen, durch den alten Adam, die Sünde in uns noch am Leben und kann jederzeit wirksam werden und kann uns jederzeit in jede Unreinheit und Gesetzesübertretung hineinführen. Und deshalb, weil das so ist, also auf der einen Seite sind wir für die Sünde tot und sie kann uns nicht mehr verdammen, auf der anderen Seite ist sie noch in uns lebendig und möchte natürlich auch wirksam werden. Und weil das so ist, sagt die Bibel, dass wir in einem lebenslangen Streit stehen zwischen Fleisch und Geist. Galater 5. Wir stehen in einem lebenslangen Kampf zwischen Fleisch und Geist, weil die Sünde in uns noch vorhanden ist, weil sie in unserem Fleisch wohnt. Und an dieser Stelle müssen wir heute sehr genau aufpassen, denn die evangelikale Christenheit steht seit 150 Jahren unter dem Einfluss der Heiligungsbewegung. Und diese Bewegung wollte damals den alten Menschen und die Sünde verschwinden lassen und wollte, dass man schon jetzt ein Leben in vollkommener Sündlosigkeit und Heiligkeit führen kann. Doch wir haben eben von der Bibel gesehen, dass das unmöglich ist. Wir können jetzt noch nicht in einem Leben vollkommener Sündlosigkeit und Heiligkeit leben. Wir sind zwar in Jesus Christus vollkommen gerecht und heilig, und diese Gerechtigkeit wird uns durch den Glauben angerechnet. Aber in der Realität können wir jetzt noch nicht vollkommen darin leben, weil eben unser Fleisch zu schwach dafür ist. Nun ist eben dieses Denken da, dass man den alten Menschen schon jetzt zu Lebzeiten loswerden möchte. Und jetzt darf man natürlich auf der einen Seite nicht denken, das wäre möglich. Man darf nicht denken, dass man jetzt schon sündlos werden kann. Aber auf der anderen Seite darf man die Sünde und den alten Menschen auch nicht zu leichtfertig dahinnehmen. Denn wir werden aufgerufen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und dieser Kampf ist eben der Kampf gegen die Sünde und das Fleisch, das eben noch bei uns ist. Und da ist es jetzt wichtig, dass man von der Bibel sieht, wie das funktioniert. Weil das ist ja eine lästige Sache. Ich erinnere mich an ein Buch, das ist von dem Lutheraner Rosenius. Ich weiß nicht, vielleicht ist der hier auch bekannt, zumindest vom Namen her. Er hat ein Büchlein geschrieben, das heißt Die tägliche Plage der Sünde. Also diese Sache ist sehr lästig, dass die Sünde und das Fleisch da ist und uns immer wieder angreift. Und wir sind jetzt aufgerufen zum Streit gegen die Sünde. Also wie gesagt, die auf der einen Seite vom Pferd runterfallen, die sagen, wir haben die Geistestaufe oder wie auch immer, wir werden die Sünde jetzt schon los und ja, meinen dann, sie hätten keine Sünde mehr, schon jetzt. Aber man kann jetzt, wenn man auf der anderen Seite runterfällt, sagen, na gut, dann nehme ich das mit der Sünde nicht mehr so ernst. Also Jesus hat die Sünde für mich bezahlt und ich kann dir eh nichts wirklich dagegen tun. Nein, das wäre auch verkehrt. Die Bibel ruft uns dazu auf, ein Leben in der Heiligung zu führen. Das heißt, wir nehmen den Kampf gegen das Fleisch und die Sünde auf. Und da muss man natürlich jetzt von der Bibel genau wissen, wie das geht. Das ist jetzt unser letzter Punkt. Die richtige Anwendung von Gesetz und Evangelium. Das ist sozusagen die Antwort auf den alten Menschen, auf die Sünde, die eben noch anwesend ist, auch wenn sie von Christus am Kreuz besiegt wurde. Wir nehmen den Kampf gegen den alten Menschen auf, indem wir das Gesetz und Evangelium in richtiger Weise anwenden. Wie gesagt, Rosenius nennt diese Anwendung die tägliche Plage der Sünde. Diese Anwendung in diesem Kampf gegen den alten Menschen. Und Gott weiß ja auch, dass wir in diesem Zustand sind, dass wir in dieser Situation sind, dass uns die Sünde täglich eine Plage und eine Last ist. Und deshalb zeigt uns Gott in der Schrift, was wir gegen die Sünde und den alten Menschen einsetzen sollen. Und da lesen wir in der Schrift nichts von der Geistestaufe, dass sie das Mittel gegen die Sünde und den alten Menschen ist. Wir lesen in der Schrift auch nichts von einem mystischen Streben nach Vollkommenheit. Wir lesen nichts von einer Imitatio Christi, bei der man angeblich Christus in mystischer Weise ähnlicher wird. Sondern wir lesen in der Schrift, dass unsere ganze Gerechtigkeit und Heiligkeit nicht in uns ist und sich auch nicht in uns entwickelt, sondern unsere ganze Gerechtigkeit liegt in Christus. Und im Glauben ist sie uns angerechnet. Und deshalb haben auch die Mystiker hier einen falschen Weg, weil sie die Gerechtigkeit und Heiligkeit in sich selber suchen und versuchen, dass sie sich im Menschen selbst entwickelt. Das heißt, diese Leute schauen permanent in sich selbst hinein und wollen sehen, sozusagen, wie der neue Mensch sich immer mehr entwickelt, wie er wächst, wie er heiliger und gerechter wird. Und sie wollen dann immer wieder sehen, ob der alte Mensch vielleicht schon ein kleines bisschen weniger geworden ist. Aber das ist sozusagen hier nicht der Weg der Heiligung von der Schrift, sondern der Weg der Heiligung von der Schrift ist die Anwendung von Gesetz und Evangelium. Also nicht den alten Menschen verschwinden lassen, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, so dass der alte Mensch immer weniger wird, bis er dann irgendwann mal ganz weg ist. Da hat Luther schon gesagt, wenn man den alten Menschen ersäufen will, hat es gar keinen Zweck, weil das Biest kann schwimmen, kommt immer wieder hoch. Und das meint er eben im Hinblick auf die Mystiker, die das versuchen. Sondern wir schauen nicht in uns hinein und beobachten den alten Menschen, ob er immer kleiner wird, sondern unser Weg ist, den alten Menschen zu überwinden. Galater 5. Wenn ihr im Geist lebt, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Das ist Überwindung, aber kein Verschwinden lassen der Sünde und des alten Menschen. Und das funktioniert ganz praktisch dadurch, dass wir Gesetz und Evangelium richtig anwenden. Und das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz sehen, wie das geht. Also die Sünde ist da, sie wohnt in unserem Fleisch und sie versucht natürlich, da sie lebendig ist, irgendwie zu wirken und uns in die Sünde hineinzuführen. Und jetzt ist uns das Gesetz gegeben, um der Sünde sozusagen einen Riegel vorzuschieben. Sie verweist die Sünde in gewisse Schranken. Psalm 119, ich glaube, der ist von David, da heißt es, Herr, ich danke dir für dein Gesetz, damit ich nicht wieder dich sündige. Und das ist genau diese Anwendung. Also David hat verstanden, wie er das Gesetz anwenden soll. Nicht damit er ein heiliger und gerechter Mensch wird, sondern David sieht, das Gesetz ist ihm gegeben, damit die Sünde eingedämmt wird, in gewissen Schranken gehalten wird, damit der Sünde ein Riegel vorgeschoben wird. Ich danke dir, Herr, für dein Gesetz, damit ich nicht wieder dich sündige. Also, wofür ist das Gesetz? Das Gesetz ist sozusagen gegen die Sünde, um sie einzudämmen. Anwendung von Gesetz und Evangelium. Wofür ist dann das Evangelium? Das Evangelium ist für unser Gewissen. Weil unser Gewissen wird ja dadurch belastet, dass wir immer wieder erkennen, diesen vollkommenen Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wir versagen. Und deshalb wird unser Gewissen belastet, weil wir ja auch wissen, wenn man das Gesetz übertritt, passiert was? Strafe. Jedes Übertreten des Gesetzes steht unter der Strafe Gottes. Und dadurch wird das Gewissen belastet. Und deshalb haben wir das Evangelium, dass unser Gewissen frei wird. Weil wenn wir gesündigt haben, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus. Wenn ich gesündigt habe, dann meldet sich mein Gewissen und sagt mir so und so. Aber dann kann ich sagen, Jesus, bitte vergib mir, du hast die Strafe dafür am Kreuz getragen. Also, das Gesetz ist gegen die Sünde, das Evangelium ist für das Gewissen. Und wenn wir hier das in dieser Weise anwenden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann sind wir auf dem Weg der biblischen Heiligung. Dann führen wir eben diesen guten Kampf des Glaubens. Wenn wir das so machen, dann haben wir es eben mit dem alten Menschen und der Sünde aufgenommen. Warum sage ich das so? Weil es heute vielfach umgedreht wird. Der Widersacher versucht manchmal, die Koordinaten zu verschieben. Er sagt manchen Christen, natürlich darfst du das Gesetz haben, du darfst auf das Evangelium haben. Nur, er vernebelt die Sache dann so, dass Christen es falsch anwenden oder genau andersrum. Also das heißt dann, wo das Gesetz für die Sünde gegeben ist, da nimmt man dann eben das Evangelium. Wo der Mensch das Gesetz bräuchte, damit er sozusagen, damit seine sündige Neigung gestraft wird, da gibt man ihm das Evangelium und gibt dem Fleisch damit eine falsche Freiheit. Das heißt dann etwa so, da ja Jesus alle Sünde für dich am Kreuz getragen hat, dann ist es auch nicht mehr von so großer Bedeutung, ob du jetzt einen sündigen Lebenswandel führst. Also mit anderen Worten, wo die Sünde bei einem Menschen bemerkbar wird, da gibt man ihm dann das Evangelium, um sozusagen das dann noch zu fördern. Man gibt ihm dann eine gewisse Freiheit und sagt, naja, wir haben ja das Evangelium und das ist ja alles nicht so schlimm. Jesus hat das ja mit der Sünde am Kreuz erledigt und macht er drüber weiter keine Gedanken. Und so verharren dann einige in der Sünde, weil sie eben nicht das Gesetz hier anwenden, sondern das Evangelium nehmen. Und Paulus geht öfters auf diese Sache ein. Also auch damals war das schon ein Problem gewesen. Im Römerbrief schreibt er mehrmals darüber, dass man das Evangelium als Vorwand nimmt für eine falsche Freiheit. Zum Beispiel schreibt Paulus in Römer 6, Vers 1. Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Also mit anderen Worten, Gott ist ja gnädig, er hat mir in Christus im Evangelium vergeben, also kann ich ja weiter in der Sünde beharren. Und Paulus sagt, einige in der Gemeinde in Rom denken so. Und dann schreibt Paulus weiter, dass der Glaube unter den Leuten verlästert wird. Weil nämlich einige sagen, Römer 3, Vers 8, lasst uns Böses tun, damit Gutes herauskomme. So, und jetzt sehen natürlich die Leute außerhalb von der Gemeinde, wie die Christen sich verhalten, die sozusagen ein unordentliches, sündiges Leben führen und dann sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, weil wir haben ja die Gnade und Christus hat mir am Kreuz vergeben. So, und dann schreibt Paulus weiter in Vers 8 zu den Leuten in Rom, die eben so denken und die das so machen, da sagt Paulus, deren Verdammnis ist gerecht. Also das ist nicht der Weg der Schrift. Also man räumt dem Fleisch Freiheit ein zum Sündigen und um in der Sünde zu verharren. Und stattdessen sollte man eben den Menschen hier das Gesetz geben. Oder mal so gesagt, wo eben bei Christen Sünde vorhanden ist oder die Sünde wirksam geworden ist oder sogar auch schon sichtbar geworden ist, da nehme ich nicht das Evangelium und sage, naja, Gott ist ja gnädig und dir ist ja alles vergeben, sondern da, wenn es um die Sünde geht, da nehme ich eben das Gesetz. Um eben hier der Sünde Einhalt zu gebieten. So, wie gesagt, also hier wird die Sache verdreht, wo man das Gesetz jemanden vorhalten sollte, da wird ihm das Evangelium gegeben. Jetzt kann man das natürlich genau andersrum drehen. Jetzt gibt es den Punkt, wo jemand nicht das Gesetz braucht wegen der Sünde, sondern wo jemand das Evangelium braucht, weil er eben ein belastetes Gewissen hat. So, und was macht man dann? Dann gibt man ihm das Gesetz. Und das ist sozusagen dann ein Missbrauch der Schrift. Man benutzt dann das Gesetz als Sklaventreiber für Christen. Man benutzt das Gesetz als Peitsche, um Christen, die ein belastetes Gewissen haben, anzutreiben. Und wenn mein Gewissen doch nach einiger Zeit belastet ist, dann werde ich traurig. Und wenn ich merke, ich habe keine Kraft, da wieder rauszukommen, dann kann ich vielleicht auch in Verzweiflung geraten. Und ich merke sozusagen, wie ich hier in die Knechtschaft des Gesetzes reinkomme. Und ich bräuchte eigentlich das Evangelium. Wenn ich irgendwo von der Sünde oder einem ungeistlichen Leben belastet bin, bräuchte ich eben die Vergebung, die Buße und das Evangelium. Und dann kommen diese Leute an und geben mir nicht das Evangelium, sondern das Gesetz. Und das Gesetz treibt mich dann noch mehr an und sie sagen, ja, du musst dich halt mehr anstrengen. Und ich habe das ja schon oft gehört, ja, wenn du nur wirklich willst, dann kannst du aber auch. Das ist dann Gesetz. Und einer, der irgendwo in der Sünde gefangen ist, der hat ja schon gemerkt, ich kann gar nicht. Und er hat ja schon gewisse Versuche unternommen, um sich da wieder rauszuziehen. Und ich kann gar nicht, ich habe gar nicht die Kraft dazu. Also er braucht gar nicht das Gesetz, um noch weiter angetrieben zu werden, dass er sich noch mehr anstrengt, sondern er braucht ganz einfach das Evangelium. Er braucht Buße und Vergebung darüber. Und dann wird er auch wieder frei. Also wir sehen wieder, wie schnell das umgekehrt werden kann, Gesetz und Evangelium. Und deshalb eben in diesem Punkt die richtige Anwendung von Gesetz und Evangelium. Und richtige Anwendung von Gesetz und Evangelium ist von der Bibel her, das ist Heiligung. Und das ist eine lebenslange Aufgabe. Weihnachten ist also nicht nur ein Tag, an dem ich auf Jesus schaue, ist nicht nur ein Tag, an dem ich glaube, sondern es geht ja darum, das ganze Leben soll im Glauben gelebt werden. Und das heißt, wir müssen jeden Tag immer wieder neu Gesetz und Evangelium in unserem Leben anwenden. Dann leben wir im Glauben. Es wird ja oft darüber gesprochen oder auch die Frage gestellt, was ist denn ein Leben im Glauben? Wann lebt ein Christ im Glauben? Wann lebt er in der Heiligung? Die Antwort von der Bibel her ist die, wenn ein Christ jeden Tag das Gesetz und Evangelium in seinem Leben anwendet, dann lebt jemand im Glauben und der Heiligung. Also für mich persönlich war da eine Hilfe gewesen von Rosenius, das tägliche Seelenbrot. Das ist ein Andachtsbuch. Das habe ich also über mehrere Jahre immer wieder gelesen. Und da habe ich jeden Tag eine Anwendung von Gesetz und Evangelium. Das muss man auch erst lernen. Und für mich persönlich, man muss jetzt nicht unbedingt Rosenius lesen, aber es geht um das Prinzip, dass man jeden Tag immer wieder neu Gesetz und Evangelium anwendet. Und ich weiß noch, am Anfang war das für mich manchmal schockierend gewesen, weil ich die Sache immer wieder verdreht habe. Weil wenn Rosenius über das Gesetz schreibt, dann habe ich das eben falschrum angewendet. Das heißt, mein Gewissen war manchmal belastet und dann kam noch das Gesetz hinzu und da wurde es noch schlimmer. Oder umgekehrt habe ich manchmal, wo die Sünde da gewesen ist und wo ich doch eher einen Einhalt gebräucht hätte von den Geboten Gottes, habe ich dann das Evangelium gesehen und naja, Jesus ist ja gnädig. Und ich habe das oft erlebt, wo ich da in ein Problem reinkam, weil ich einfach ganz automatisch das genau falschrum angewendet habe. Einfach durch mein fleischliches Denken, weil ich im Glauben noch nicht so weit gewachsen war. Also es heißt, man muss es auch lernen, Gesetz und Evangelium täglich anzuwenden. Und ich habe dann auch noch anderen Geschwistern Seelenbrot von Rosenius gegeben und habe dann mal nach einer gewissen Zeit gefragt, was die Geschwister dann für Erfahrungen damit gemacht haben. Da war genau das Gleiche. Die waren manchmal total schockiert. Ist ja jemand morgens aufgewacht und dann hat er so angefangen, über den Glauben nachzudenken. Er ist in die stille Zeit hineingegangen und dann kamen ihm so einige Sünden und auch Probleme im Glauben in den Sinn und dann liest er plötzlich das Gesetz. Und dann gab es nochmal so einen obendrauf. Und man muss es einfach erst lernen, dass man es richtig anwendet. Also wenn es um die Sünde geht, dass ich nicht weiter darin verharre, das Gesetz, um der Sünde einen Riegel vorzuschieben. Und dann nehme ich aber das Evangelium, um mein Gewissen zu entlasten, indem ich auf Christus schaue, dass er eben am Kreuz die Sünde besiegt hat. Und das schließt natürlich immer ein, dass ich auch Buße tue, dass ich vor Gott die Sünde bekenne und dass ich dann im Glauben darauf vertraue, dass Christus bezahlt hat und mir die Sünde vergibt. Wie gesagt, das ist ein lebenslanger Prozess. Aber wenn wir es lernen, so mit der Bibel jeden Tag auch in unserer Andacht umzugehen und versuchen, Gesetz und Evangelium anzuwenden, dann werden wir in wahre Frömmigkeit hineingeführt. Dann werden wir in wahre Heiligung hineingeführt. Dann wird das Wort Gottes bei uns die Frucht des Glaubens bewirken. Dann werden wir es erleben, dass wir keine menschlich produzierte Heiligkeit und Frömmigkeit haben, sondern dass wir eine Heiligung haben, die von Gott und durch Gottes Wort gewirkt ist. Das geschieht natürlich aus seiner freien Gnade und aus seiner Souveränität heraus. Das wirkt Gott und Gottes Geist, wie er will. Das ist alles wahr. Aber es braucht auch, sage ich jetzt mal, eine gewisse Lehre von der Schrift her, ein gewisses Know-how von der Schrift, wie das geht, wie ich Gesetz und Evangelium anwende und auch eine gewisse Erfahrung damit. Und wenn ich auf diesem Weg bin, ebenso im Glauben zu leben, dann werde ich eben sehen, wie Gottes Wort und Gottes Geist in meinem Leben die Heiligung wirkt und wie mein Leben in eine Richtung geht, die dann zur Ehre Gottes ist und auch zum Segen für mich und für meine Mitmenschen. Und deshalb, denke ich, haben wir gesehen, ist es wichtig, auch gerade an Weihnachten, wo es ja um das Evangelium geht, dass wir etwas genauer hinschauen, dass wir nicht so oberflächlich sind wie viele heute, die zwar in gewisser Weise sagen, ja, ich weiß, Jesus ist in die Welt gekommen, er ist für Sünder gestorben und so weiter, aber wir müssen von der Schrift her noch etwas genauer hinschauen und müssen es lernen, das Wort Gottes jeden Tag in unserem Leben anzuwenden. Und dann wird eben ein wahres Glaubensleben hervorkommen und mit dem wahren Glaubensleben kommt auch die wahre Freude, die uns ja Gott verheißen hat. Amen.